Und dann kam die Idee des Pfandsystems für Mehrwegbecher und der Professor hat dann gesagt, naja, findet er irgendwie nicht so super. Hat er abgelehnt als Idee und ich bin aber irgendwie drauf hängen geblieben, wie das so im Leben manchmal ist.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser, dem Podcast rund um das Thema Anfangen und die ersten Schritte. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn ich mich heute mit Fabian Eckert unterhalte, einem der beiden Gründer von dem deutschlandweiten Pfandsystem für Coffee-to-Go-Becher Recap. Wir haben viel über die Reise dahin gesprochen, wie es dazu gekommen ist, aber auch mal hinter die Kulissen von Recap geschaut und wie die beiden mit vielen coolen alternativen Ideen ja ihr Unternehmen versuchen, für ihre Mitarbeiter besonders attraktiv zu gestalten. Genau, es lohnt sich auch vor allem bis zum Ende dabei zu bleiben. Da kommen wir auch nochmal auf das Thema Burnout zu sprechen, was in der heutigen Welt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden ist, auf sich selbst Acht zu nehmen. Und genau, von daher gönnt euch diese Episode. Ich bin mir sicher, da ist einiges zum Mitnehmen dabei. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Fabian.
Hi.
Schön, dass du da bist, dass du dich zuschalten konntest. Ja, wir sprechen heute über deine Reise oder auch deine und Florians Reise. Ihr habt ja zusammen Recap gestartet. Aber bevor wir da so ein bisschen eintauchen in das Thema ersten Schritte von Recap, fände ich es nochmal ganz spannend, wenn du nochmal kurz vielleicht erzählst, wo du so herkommst, was du vielleicht so nach dem Abi gemacht hast, was dich im Studium so beschäftigt hat, ja, wie es letztendlich dazu gekommen ist, dass du mit Florian die Idee hattest zu starten. Ganz kurz einmal, wo kommst du her, was hast du vor Recap so gemacht?
Ja, Tilman, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf heute. Ja, was habe ich vor Recap gemacht? Ich hatte den klassischen Kindheitstraum, Pilot zu werden. Habe den auch sehr, sehr lange und sehr intensiv verfolgt. Auch mein Leben darauf so ausgerichtet, dass ich mein Abitur noch schaffe und so. Und habe auch alle Aufnahmeverfahren bestanden, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Lufthansa. Und bin aber im Medizinischen dann rausgeflogen und durfte eben aus medizinischen Gründen nie wirklich in die Luft. Fliegt privat sehr viel, aber beruflich eben nicht. Und dann war das eher so eine notgedrungene Sache, dass ich einen anderen Weg finden musste. Das hat auch ein bisschen gedauert, habe zwischendrin ein bisschen in der Kita gejobbt und probiert mich neu auszurichten und bin dann mit dem Wirtschaftspsychologie-Studium gestartet, weil ich einfach da auch ganz klassisch so vor dem Bachelor das Gefühl hatte, damit kann ich mich relativ breit aufstellen, kann in die Richtung Psychologie, die mich interessiert hat, aber auch so in die Richtung Wirtschaft. Das Ganze berufsbegleitend, warum? Oder ich habe 80% nebenbei gearbeitet, warum? Weil ich, glaube ich, eine Sache, die so mein Leben ausmacht, schon immer, ich probiert habe, anders zu sein, probiert habe, nicht mit der Masse mitzuschwimmen. Ja, duale Studien sind jetzt natürlich was schon relativ verbreitet ist mittlerweile und trotzdem war es nochmal ein besonderer Weg, irgendwie parallel auch das Arbeiten schon mal mit aufzugreifen. Ja, nach dem Bachelor, den Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und habe mich schon viel damit beschäftigt, eigentlich wie funktionieren so Menschen in der Arbeitswelt. Hatte dann aber nochmal Lust, Pause zu machen, nachdem ich 3,5 Jahre gearbeitet und studiert habe. Habe ein halbes Jahr eine Reise gemacht, bin mit dem VW-Bus durch die Alpen gefahren und habe sämtliche Gleitschirmfluggebiete der Alpen erkundet und ein halbes Jahr einfach nichts gemacht, außer im Bus sitzen und fliegen. Das war sehr schön. Und bin dann nach Schweden, um dort in den Master zu machen. Und auch da war für mich eigentlich das gleiche Spiel. Ich habe so ein bisschen nach einem Master gesucht, der nochmal eine gewisse Besonderheit mit reinbringt, irgendwie eine Differenzierung mit reinbringt. Und diese Mischung aus wieder Wirtschaft und Nachhaltigkeit erschien mir irgendwie sehr sinnvoll. Ich muss sagen, dass in diesem Jahr habe ich auch so ein richtiges Brainwashing bekommen nochmal. Also da ging es wirklich in die Tiefe, so von Nachhaltigkeitsstrategien und habe einfach gemerkt, dass mich das Thema total catcht. Und dann kam ein Moment im Studium, wo unser Professor uns gebeten hat, ein Projekt zu initiieren, was die Uni nachhaltiger macht. Und dann kam die Idee des Pfandsystems für Mehrwegbecher und der Professor hat dann gesagt, naja, findet er irgendwie nicht so super. Hat er abgelehnt als Idee und ich bin aber irgendwie drauf hängen geblieben, wie das so im Leben manchmal ist. Und in der Situation gab es gerade eine Veröffentlichung von der Deutschen Umwelthilfe zum Thema Einwegbecher und wie schlecht Einwegbecher sind, weil sie von innen mit Plastik beschichtet sind, weil sie nicht recycelt werden können, wie viele Einwegbecher wir auch verbrauchen. Und auch diese unglaublichen Zahlen von irgendwie 2,8 Milliarden Bechern im Jahr, 320.000 die Stunde, so praktisch nicht greifbare Zahlen. Dann musste ich einfach feststellen, dass ich für das Thema irgendwie brenne, warum auch immer. Und habe mir dann als Ziel gesetzt, wenn ich zurückkomme aus Schweden, nehme ich mir 6 Monate Zeit und probiere ein Unternehmen zu gründen und gucke, was daraus wird. Und ja, eine Woche später, nach Anfang der Unternehmensgründung, habe ich eine Woche später Florian kennengelernt, der eine ähnliche oder die gleiche Idee hatte. Wir wurden vernetzt über eine Politikerin, die hat gesagt, ihr solltet mal miteinander sprechen, und dann ging es eigentlich schon los.
Ja, spannender Zufall, dass ihr einfach irgendwie über eine Politikerin vernetzt worden seid. Beim so Gründen muss natürlich ja auch irgendwie so ein bisschen die Chemie stimmen. Du hast dann irgendwie eine Nachricht von der Politikerin bekommen. Hey, hier gibt's noch so einen interessanten Menschen, der einen ähnlichen Plan hat oder eine ähnliche Idee. Trefft euch mal. Das heißt, ihr habt euch dann einfach verabredet, dass ihr euch irgendwie mal zum Kaffee trefft.
Ja, wir haben uns in der Tat zum Kaffee getroffen, morgens um 8 Uhr am Omnibusbahnhof in München, weil der Florian zurück in die Uni musste, und der ist immer nach Villingen-Schwenningen gefahren, hat da auf seinen Bus gewartet, und dann haben wir dort morgens kurz einen Kaffee getrunken und auch gleich gemerkt, dass wir sehr, 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 sehr gut miteinander können. Ja, und da ging es eigentlich auch direkt los.
Was heißt, es ging direkt los? Habt ihr dann also in der Zeit, die ihr dann zusammen habt, habt ihr dann direkt irgendwie sofort die Entscheidung getroffen? Alles klar, wir machen das jetzt, Deal, Handshake, und lasst uns mal jetzt irgendwie ein Excel-Sheet erstellen und mal die nächsten Schritte planen. Oder wie sah das dann konkret aus, dass dann wirklich dazu gekommen ist, dass ihr auch wirklich ins Handeln gekommen seid? Weil das ist ja immer, also es geht oft mit so einer Idee beim Kaffeeklatsch los, aber schwierig ist dann wirklich auch, diese Idee dann auch wirklich umzusetzen. Was waren so die Schritte, die dann dazu geführt haben, dass ihr wirklich dann da gestartet seid?
Also ich war ja sozusagen schon mittendrin, also zwar nicht lang, aber ich war schon eine Woche mittendrin. Und ich bin doch mal wieder erstaunt, wie viel man schafft, wenn man sich eine Woche auf ein Thema allein fokussiert, ne? Und gefühlt nach einer Woche intensiv mit Herstellern sprechen, alle Artikel lesen, die man findet, den Markt screenen und so, wie viel Information man innerhalb von einer Woche zusammentragen kann, dann fühlt man sich schon, als hätte man einen unglaublichen Wissensvorsprung. Was ja auch de facto so ist, weil wer sonst setzt sich hin und beschäftigt sich mit einer neuen Idee eine Woche lang? So gesehen, ich war schon in dem Handlungsmodus. Ich hatte auch noch damals, war ein Freund von mir noch dabei. Wir haben da aber relativ schnell entschieden, dass das nicht so gut funktioniert gemeinsam. Einfach von den Prioritäten her und von der Art und Weise, wie wir gearbeitet haben. Mit dem Florian war es so, dass er seine Bachelorarbeit noch geschrieben hat zu der Zeit. Und das dann, und er eigentlich geplant hatte, danach 3 Monate reisen zu gehen. Und wir dann schnell zu dem Punkt kamen, so, ja, jetzt, die Reise können wir mal hinten anstellen. Man kann ja auch mal kurz probieren, ob das funktioniert. Und er sich dann auch entschlossen hat, das eben abzusagen. Und dann haben wir einfach Gas gegeben, ne? Saßen dann da vor unserem Computer und haben unsere Aufgaben aufgeteilt und gesagt, du machst das, ich mach das. Und so ist es dann gewachsen.
Wart ihr in der gleichen Stadt?
Nee, der Florian war noch, also war zwischendrin in Villingen-Schwenningen, noch in der Uni und in Rosenheim, und ich war in München. Wir sind dann aber schon auch schnell in den Modus gekommen. Gerade die ersten Monate bin ich viel in Rosenheim gewesen. Hatten dort einfach irgendwie die Möglichkeit, ja auch das Pfandsystem das erste Mal auszuprobieren, mit den ersten Cafés, mit den ersten Kunden nochmal intensiver zu sprechen und wirklich einen Test zu machen. Und so gesehen ist Rosenheim unsere Gründungsstadt geworden, nachdem wir das System da das erste Mal so richtig auf die Straße gebracht haben.
Okay, also du warst eigentlich schon eine Woche drin im Thema und hast schon eine Woche vorher die Entscheidung für dich getroffen. Okay, ich will das jetzt mal ein bisschen intensiver betreiben.
Eigentlich habe ich sie schon davor, also nicht eine Woche, sondern schon. Ich wusste schon ein halbes Jahr, dass dieser Moment kommt. Ich habe manchmal mein Studium fertig gemacht, habe gesagt, okay, ich komme zurück. Bin im Mai aus Schweden zurückgekommen und habe gesagt, okay, jetzt mache ich nochmal Urlaub, und im Juli gründe ich. Und dann habe ich Ende Juli eben angefangen. So. Und jetzt, ich habe mir schon diesen Punkt bewusst auch gesetzt und gesagt, ab dem Tag gebe ich dann Gas.
Das heißt, du hast dich auch gar nicht auf irgendwelche Jobs beworben, noch nebenbei. So nach dem Studium ist das ja der klassische Weg. Auch wenn man jetzt mal so eine Reise macht, kenne ich das so von vielen von meinen Freunden, Studium fertig. Manche bewerben sich ja sogar schon während des Studiums oder während der Abschlussarbeit, damit sie dann sofort irgendwie anfangen können. Das war bei dir jetzt anders, weil du erstmal sowieso in die Alpen wolltest, ein bisschen Gleitschirm fliegen.
Das
Also
war
was
ja
ist denn
zwischen
Nachstand?
Master und Bachelor, und nee, das war wirklich so, dass ich dann im Master gesagt habe, okay, ich bewerbe mich jetzt nicht, ich probiere erst zu gründen. Meine damalige Freundin hatte einen Job dann, und wir haben uns darauf geeinigt, wie wir das alles finanziell irgendwie lösen und hinbekommen, sind auch nochmal nach dem Rückzug aus Schweden zu meinem Vater gezogen, damit irgendwie die Fixkosten möglichst gering bleiben für den Moment. Genau, und habe dann aber ganz bewusst auch wirklich mich nicht mehr beworben.
Hast du dir ein Limit gesetzt dann, von wegen, ich mache das jetzt, ich probiere das ein halbes Jahr und gucke, wie weit ich dann komme? Oder was war
Ja,
so dein Plan?
genau. Also ich habe immer so 6 Monate im Kopf gehabt, wobei relativ schnell dann klar war, dass das auch funktioniert.
Okay, alles klar. Jetzt, also ihr habt euch connected, ihr habt schnell festgestellt, das passt zwischenmenschlich und auch inhaltlich haben wir einfach die gleichen Ziele. Dann machen wir das zusammen. hatte dann eine intensive Phase, wo ihr viel probiert habt. Ihr habt dann angefangen, relativ schnell auch, glaube ich, zu testen, ne? Also ich glaube, Rosenheim war so euer erstes Testgebiet. Wieso habt ihr euch Rosenheim ausgesucht? Und wie habt ihr das, wie seid ihr das angegangen, dass ihr da Rosenheim quasi eingenommen habt mit den ersten Bechern?
Ich hatte in Schweden ein Gespräch mit einem Investor dort, also nicht aus dem Grund, weil ich einen Investor gesucht habe, sondern weil ich jemanden gesucht habe, der sich mit dem Thema Gründen auskennt. Und habe den einfach gefragt, so was so der beste Approach ist, wie gehe ich am besten ran. Und der hat damals gesagt, dass egal, was du machst, geh so schnell wie möglich an deinen Kunden ran und entwickle das Produkt mit dem Kunden und nicht für den Kunden. Und das, gerade in den ersten Wochen haben wir uns das oder ich dann auch durch dieses Gespräch uns das immer wieder gepredigt und gesagt, wir müssen so schnell wie möglich raus. Wir haben einfach alles daran gesetzt, so schnell wie möglich einen Becher zu bekommen, den Namen Recap draufzuschreiben, das irgendwie in den Markt zu bringen und zu testen und auch damit zu rechnen, dass wir dafür Feedback bekommen, was vielleicht nicht schön ist, aber Feedback, was uns weiterhilft. Und so sind wir dann innerhalb von 2 Monaten wirklich mit dem MVP im Endeffekt im Markt gewesen und hatten dann einen guten Test-Run, aus dem wir sehr, sehr viel gelernt haben.
Mhm. Wie viel Becher habt ihr dann da in den Umlauf gebracht oder was war so euer erster Anfangsstock, mit dem ihr dann in den Cafés angefangen habt?
Wir müssen Bechermenge, ich meine so 2.500 ungefähr. Okay. Und es waren 26 Cafés, die teilgenommen haben.
Okay, wie habt ihr diese 26 Cafés an Bord geholt? Habt ihr euch gesagt, eine Woche lang durch Rosenheim laufen und Klinken putzen und immer nachhaken? Genau. Also wie lange hat das so gedauert, dieser ganze Prozess, bis ihr die Cafés irgendwie auch beisammen hattet? Oder wann hat das erste Café auch Ja gesagt? Und
Das war so ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind noch lange, bevor wir einen Becher hatten, also wirklich auch am Anfang dann direkt zu den Kunden hin und haben denen gesagt, hey, wir wollen sowas aufbauen und was müssen wir denn dafür tun? Und haben einfach da schon sehr, sehr viel Feedback bekommen, so zu Bechergröße, zu was muss der Becher können und also einfach so auch sehr, sehr gefühlt banales Feedback, was aber trotzdem wichtig ist, um das System zu verstehen. Da sind dann so Themen aufgekommen wie, ja, wir haben keinen Platz, also muss der Becher gut stapelbar sein. Also einfach so ganz scheinbar banale Dinge, die aber extrem wichtig fürs System sind. Und dadurch kam es eigentlich, dass wir haben einfach so viele verschiedene angesprochen, dass wir natürlich hatten wir dann so ein paar, die uns extrem unterstützt haben, die auch immer wieder gesagt haben, hey, komm vorbei und ihr könnt irgendwie eure Ideen mitbringen und ich hinterfrage das ein bisschen. Andere haben einfach gesagt, naja, klingt ja spannend, wenn ihr mehr habt, dann kommt halt noch mal. Und so hat sich dann so diese Masse der Kunden dann irgendwie so zusammengefunden und gesagt, wir probieren es einfach mal aus.
Okay, dieser Prototyp-Becher, das ist ja jetzt nicht der Becher, den ihr jetzt auch habt, weil das ist natürlich den Becher, den ihr mit dem ganzen Feedback auch entwickelt habt. Den habt ihr einfach irgendwo im Supermarkt euch einfach ausgesucht. Das ist eine schöne Größe. Den nehmen wir mal. Oder wie habt ihr
so,
das?
So ähnlich, ja. Nee, also es ist dann schon so, dass wenn man natürlich in die Details einsteigt, man glaubt gar nicht, wie komplex ein Becher ist. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendeinem Computer oder ähnlichem, aber es steckt unglaublich viel Wissen in einer Form, die uns so alltäglich erscheint. Und wir sind echt so einen Produzenten, der sich da schon vor 25 Jahren darauf spezialisiert hat, solche Becher zu produzieren oder generell Becher zu produzieren und haben mit denen gesprochen und die haben dann auch gemeint, ja, wir hatten auch vor 20 Jahren schon mal so ein Pilotprojekt mit einer großen Tankstelle, die haben auch schon mal probiert, irgendwie so ein Mehrwegsystem umzusetzen und haben von denen einen Bestandsbecher im Endeffekt gekauft, den die hatten und den halt branden lassen und haben auch gemeinsam mit denen dann unser eigentlichen Becher entwickelt erst. Also wir haben sozusagen schon auch im Test mit dem heutigen Produzenten zusammengearbeitet.
Okay, also den Produzenten, den ihr am Anfang auch gefunden habt, das hat so gut funktioniert, dass ihr da auch heute immer noch mit ihm absolut zusammenarbeitet.
Und auch da haben wir unglaublich viel positive Erfahrungen gemacht, mit dem wir bekommen immer mit, dass viele Gründer irgendwie Angst haben, ihre Ideen zu teilen und einfach damit rauszugehen, mit jedem drüber zu sprechen und viele oder auch oft hört man sowas wie, ja, kannst du jetzt ja nicht zu dem Hersteller gehen, dem davon erzählen, am Ende klaut er dir das. Und das haben wir gar nicht so erfahren. Ne? Also da waren echt super motivierte Menschen, die alle gesagt haben, boah, cool, ihr bringt irgendwie eine neue Idee mit in den Markt und lasst uns mal zusammensetzen und wir gucken mal, wo wir hinkommen. Und die haben uns wirklich sehr, 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 sehr stark unterstützt, sowohl mit Feedback und Wissen als auch auf eine finanzielle Art und Weise, dass sie unsere Zahlungsziele nach hinten geschoben haben, gesagt haben, okay, wir gehen ein bisschen mit ins Risiko und lauter so Themen einfach, die uns wirklich, wirklich unterstützt haben. Und nach wie vor ein super Verhältnis auch mit dem Hersteller. Der sitzt auch nur 1,5 Stunden von München entfernt, beziehungsweise auch Teil davon auch in München und haben da einfach sehr gute Erfahrungen mitgemacht bis jetzt.
Ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Was war so die Finanzierungsaufwendung, die ihr für diese ersten 2.500 Becher aufnehmen musstet? In welcher Größenordnung war die? Und das habt ihr ja wahrscheinlich erstmal selbst finanziert.
Genau. Ja, also wir haben die ersten 8 Monate im Endeffekt selbst finanziert. Weil die ersten, ja, eigentlich die ersten 10 Monate so selbst finanziert. Und roundabout 2.500 bis 3.000 € pro Person, die wir da so investiert haben am Anfang. Also man kommt erstaunlich weit mit sehr wenig Geld. Einfach viele Menschen, die einen unterstützen wollen, extrem viel Hilfe bekommen einfach. Und mehr hatten wir auch nicht. Das heißt, wir haben einfach das genommen, was wir hatten und haben gesagt, damit probieren wir es aus.
Okay, das heißt, ihr hattet ein bisschen was angespart so über die Zeit und seid dann über 8 Monate mit diesen 2.500, 3.000 € pro Person über die Runden quasi gekommen.
Genau, man muss sagen, dass wir dann schon im Frühjahr, also nach 6 Monaten oder so, haben wir fusioniert mit einem Startup in Berlin, könnte man sagen. Fusioniert ist übertrieben, aber die hatten die gleiche Idee angefangen, einer der beiden oder ein Gründer, eine Gründerin, und er ist dann zu uns mit eingestiegen auch. Und er hat dann auch schon mal nochmal einen kleinen Finanzstoß mitgebracht. Jetzt auch keine hohe Summe, ein paar tausend Euro irgendwie. Aber so haben wir uns halt von Summe zu Summe gehangelt. Dann haben wir mal einen Gründerpreis gewonnen, irgendwie 1.500 € oder sowas bekommen. Ja, so haben wir uns halt mit dem Geld, was irgendwo herkam, immer durchgehangelt bis zur eigentlichen Finanzierung dann.
Ja, jetzt habt ihr ja ein Geschäftsmodell mittlerweile aufgebaut. Das heißt, am Anfang habt ihr die Becher den Cafés oder den First-Testern sozusagen einfach auch kostenlos zur Verfügung gestellt, einfach weil ihr das am Markt testen wolltet und das Ganze durch Feedback weiterentwickeln wolltet, bis ihr dann das Geschäftsmodell aufgestellt habt, was ihr heutzutage dann auch fahrt.
Wir haben es nicht umsonst gemacht,
Okay.
und nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir hatten allerdings ein Businessmodell, was sich vorne und hinten nicht gerechnet hat. Also
Okay.
wir hatten erst einfach ganz andere Ansätze und haben zum Beispiel, ein Ansatz war, für jeden Becher, den wir liefern, verlangen wir 8 Cent. Warum 8 Cent? Weil das so der Durchschnittspreis vom Einwegbecher ist. Da haben wir aber schnell festgestellt, okay, wir wollen gar nicht so viele Becher liefern, weil die Becher im besten Fall oft genutzt werden. Und wenn wir jedem Café irgendwie 100 Becher für 8 Cent hinstellen, da kommen wir nicht sehr weit mit. Auch gemerkt natürlich, dass wir das System ja auch betreuen müssen und diese ganze Logistik und alles im Hintergrund halt viel, viel kostenintensiver ist als das, was dabei rumkommt, ne? Und so haben wir uns durch verschiedene Businessmodelle gehangelt, bis zu dem, wo wir jetzt heute sind, was für uns auch nach wie vor das absolut sinnvollste Modell ist. Wir wollten das entkoppeln, wir wollten nicht am Becher verdienen, sondern wir haben gesagt, wir brauchen etwas, was uns ein nachhaltiges Einkommen verschafft, ohne dass wir am Becher verdienen, weil Best-Case-Szenario sind möglichst wenig Becher im Markt, die einen möglichst hohen Impact erzeugen, ne? Deswegen kriegen wir jetzt eben monatliche Gebühren von unseren Partnern, zahlen alle eine fixe monatliche Gebühr, wissen genau, was an Kosten auf sie zukommt und können dafür das System nutzen, können so viele Pfandbecher haben, wie sie wollen. Die hinterlegen das Pfand bei uns, aber es ist ein durchlaufender Posten. Das heißt, die haben da also wirklich keine weiteren Kosten, effektiven Kosten, ne? Sondern nur diese monatliche Gebühr, und die bewegt sich zwischen 25 und 45 Euro.
Ja, ich habe das mal auf der Website von euch nachgeguckt. Da gibt es ja dann verschiedene Laufzeiten. Das ist ja irgendwie laufzeitabhängig, ne? Wie teuer das dann ist, wenn man Partner werden möchte. Du hast gerade gesagt, das hat so ein bisschen gedauert, dieser Prozess, dieses goldene Geschäftsmodell zu finden, was jetzt ja dem Gedanken und der Mission gerecht wird und dass ihr aber auch euch nachhaltig und langfristig auch finanzieren könnt und auch wachsen könnt. Wie lange war das? Also was war so vom Zeitrahmen her die Zeitachse, bis ihr das dann wirklich gefunden habt?
Ich glaube schon, dass wir so, also von Gründung bis Geschäftsmodell fertig waren es schon 5, 6 Monate wahrscheinlich. Einfach doch, um es in der ganzen Komplexität zu verstehen, auch kostenseitig zu verstehen, hat einfach eine ganze Zeit gedauert und ja, hatten auch die eine oder andere Up-and-Down-Phase damit drin, weil wir nachts irgendwie beim Flo im Kinderzimmer mit einer Flasche Tequila auf dem Boden saßen, den Tränen nahe, weil wir durchgerechnet haben und gesagt haben, es kann nie was werden, wir können damit kein Geld verdienen. Ja. Hatten da auch zum Glück immer guten Support im Umfeld von Menschen, die gesagt haben, hey, macht mal entspannt so. Die Idee ist gut, ihr findet schon noch ein Businessmodell. Ich glaube, der Mut gehört ein bisschen dazu. Nicht die erste Frage, die man stellt, oder glaube ich, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist nicht die erste Frage, die ich mir stellen sollte, wie verdiene ich damit Geld? Sondern die erste Frage ist eigentlich, ist es ein Produkt, was jemand braucht? Kann das jemand nutzen? Und wenn es jemand nutzen kann, ist er auch bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Und dann kommt man, glaube ich, besser zu einem Businessmodell dahinter. Und für uns war es echt so, dass wir hatten diese Traktion, wir hatten unglaublich viel Medienaufmerksamkeit, kein Businessmodell, aber unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und haben dann einfach Leute gesagt, die gesagt haben, hey, ihr habt so eine Traktion, ihr habt so viel Aufmerksamkeit, die euch gerade unterstützt, weiterzumachen, macht mal weiter und ihr findet bestimmt ein Businessmodell, was funktioniert. Und das war echt so ein bisschen so eine Suche. Auch weil wir haben es ja probiert, mit den Partnern zu entwickeln. Wir sind auf die zugegangen, haben gesagt, hey, wir können das so machen, wir können das so machen. Prozentuale Abgabe auf den Kaffee, den ihr verkauft oder wie auch immer. Also wir hatten viele, viele Ideen und haben halt das genommen, was am besten angekommen ist im Endeffekt. Das war einfach ein Prozess und ich glaube, jetzt wüsste ich auch, wenn ich nochmal gründe, dass es in Ordnung ist, dass das Businessmodell vielleicht gar nicht das Entscheidende ist am Anfang, sondern erstmal die Idee und die Traktion auf der Idee und dann kann sich daraus ja verschiedene Businessmodelle ergeben.
Ja, ich meine, Businessmodelle gibt es ja wie Sand am Meer. Also Business Canvas Model oder so fällt mir da ein. Da kann man sich einfach auch schon mal hinsetzen, die Karten durchgehen und mal gucken, was da irgendwie funktionieren könnte. Ihr habt jetzt dann das Modell gefunden. Was natürlich, also es ist, glaube ich auch, oder das, was ich jetzt vermute, was euch da sehr geholfen hat, ist natürlich auch, oder es ist auch nicht einfach, glaube ich, dass sich selber auch dann zuzugeben und auch zu kommunizieren gegenüber anderen Menschen, von wegen, hey, wir wissen hier gar nicht, wie wir weiterkommen und dann wirklich auch irgendwie Rat zu suchen und offen auch mit den Kunden oder mit den Cafés quasi in den Dialog zu gehen und wirklich offen zu sagen, ganz transparent zu sagen, ja, aktuell, wir wollen das weiterentwickeln, aber aktuell läuft es nicht so, wie wir es uns irgendwie langfristig vorstellen können. Ja, wieso seid ihr diesen Schritt gegangen, dass ihr einfach auch euch sozusagen verletzlich gezeigt habt und dadurch dann nochmal sozusagen diesen Ratschläge von außen auch bekommen habt? Weil ich glaube, das ist nicht einfach, das dann auch irgendwie zwischendurch mal zuzugeben, von wegen, es funktioniert noch nicht so ganz und hast du vielleicht einen Tipp oder so?
Ich glaube, das zeigt sich am besten auch in dem, wir haben jetzt unsere vier Kernwerte oder so Core Values definiert, die uns auch als Unternehmen irgendwie repräsentieren. Das ist so das Wertesystem, in dem wir arbeiten. Ich glaube, dieser eine Wert hat sich auch damals schon ganz deutlich gezeigt, den hatten wir nur damals noch nicht so ausgesprochen, aber Transparenz ist für uns unglaublich wichtig und Transparenz bedeutet eben dieses ehrliche Einblick in das, was wir können und nicht können und das haben wir früher einfach so auch so gelebt. Also ich frage mich auch immer, woher diese Angst eigentlich kommt, weil es ist ja, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du pass auf, ich komme mit Folgendem nicht so klar, ich weiß da nicht so richtig, wie ich es lösen soll, da kriegst du ja keine blöde Antwort in der Regel. Es ist ja nicht so, dass dann jemand sagt, ja, dann geh halt wieder, sondern in der Regel ist ja das, was Menschen sind, glaube ich, im Grunde gut, ne, und probieren zu unterstützen und zu helfen und zu Fragen zu stellen und zu sagen, okay, warum denn nicht und was kann man denn anders machen und die einen machen das besser, die anderen machen das schlechter, aber ich habe noch keine negative Erfahrung damit gemacht, mich in irgendeiner Art und Weise irgendwo verletzlich in Anführungszeichen zu zeigen oder auch einfach ehrlich zu zeigen. Meiner Meinung nach ist Transparenz sorgt für unglaublich wenig Angriffsfläche. Und je transparenter ich Dinge kommuniziere, auch unangenehme Dinge kommuniziere, desto weniger kann man danach sagen, oder kann man danach in einen Konflikt kommen.
Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer noch so eine kleine mentale Hürde für viele Menschen, dann wirklich auch diesen Schritt zu geben und das zuzugeben. Ich weiß gerade nicht weiter.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es umso wichtiger oder man kann umso viel mehr dann auch noch an ja, wirklich gutem Feedback und auch Ratschlägen bekommen. Ne? Das,
ich glaube, es gibt keinen Gründer, es gibt auch so keinen Menschen mehr, der alles kann und alles weiß. Mhm. Gerade wenn man jung und unerfahren ist, so wie wir es waren und immer noch sind, muss man, glaube ich, offen dafür sein, sich von erfahrenen Menschen Feedback einzuholen und da ins Gespräch zu gehen. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir früher, die ersten Berater, die bei uns reingekommen sind, die habe ich mit großen Augen angeguckt und gesagt, oh mein Gott, wie kann man das so alles wissen? Und wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich mir, wow, es war echt für die ein einfacher Job. Weil wenn man das mal durchlebt hat, sind viele Dinge sehr, sehr offensichtlich. Aber für uns waren das unglaubliche Hürden. Ne? Das erste Mal strukturieren, so bei 10 Mitarbeitern, das erste Mal Verantwortung klar verteilen. Das hört sich immer so logisch an. Aber das mal wirklich zu machen, hat uns im ersten Schritt extrem viel gefordert.
Mhm. Ja, also du hast gerade gesagt, ihr habt euch Berater reingeholt. Das heißt, ihr habt auch dann direkt immer für euch festgestellt, okay, hier ist ein Punkt, zum Beispiel Stichwort Branding oder sowas oder auch vielleicht Design von dem Becher dann. Also was waren so die Themen, wo ihr dann euch wirklich bewusst Hilfe von außen geholt habt?
Also ich glaube, wir haben probiert, hands-on ziemlich viel selbst zu lösen. Aber klar, Design haben wir Unterstützung gebraucht. Und wenn man ein bisschen reflektiert oder wir haben probiert zu reflektieren und haben einfach oft festgestellt, das, was wir gerade machen, scheint nicht zu funktionieren, wir wissen auch nicht, wie wir es besser machen sollen, dann gibt es einfach keinen anderen Weg, als sich Menschen zu holen, die Unterstützung. Viele haben uns unsere Investoren unterstützt auch, also auch schon vor der Finanzierung. Wir haben uns zu den Investorengesprächen, haben so ein halbes Jahr ungefähr gedauert und haben uns in dieser Zeit auch schon extrem unterstützt und natürlich auch geguckt, wie funktionieren wir als Gründer, sind wir offen für Feedback und setzen wir die Themen noch um. Und ich habe, ja, wie das so ist, ne, wenn man mit offenen Armen rausgeht, kommt schon irgendjemand und umarmt einen. So, das ist, haben wir, glaube ich, schon so erfahren dürfen. Und ich bin da nach wie vor Fan von. Wir brauchen auch immer wieder den Blick von außen. Wir brauchen auch immer wieder Berater. Berater ist so ein etwas verzogenes Wort, ja, so gesellschaftlich nicht mehr so ganz, glaube ich, nicht mehr so ganz gemocht als Wort. Hat immer so einen Beigeschmack. Mhm. Aber der Riesenvorteil, den Berater einfach haben, ist diese absolute Offenheit dem Themen gegenüber, keine Betriebsblindheit, einfach total andere, einen total anderen Blick drauf. Und ich bin ein totaler Fan von. Und wir haben einmal letztes Jahr zum Beispiel, habe ich mit einem befreundeten Gründer, haben wir einen CEO-Tausch gemacht. Und ich bin eine Woche in sein Unternehmen, er ist eine Woche zu mir. Ich hatte keine Ahnung, ne? Digitalunternehmen mit 25 Leuten, Digitalagentur. Ich kenne mich mit Digitalagentur ungefähr gar nicht aus. Und in dieser Woche konnten wir uns aber beide so viel helfen. Einfach, weil ich nur von außen reingegangen bin, mal zugeguckt habe, zugehört habe, mit Mitarbeitern gesprochen habe. Und er das gleiche bei mir. Wir sind danach, haben uns zusammengesetzt und haben uns dieses Feedback gegeben und haben einfach festgestellt, dass dieser Blick von außen einfach uns neue Welten eröffnet hat, wie wir Dinge anders machen können im eigenen Unternehmen. Und das, ja, ich glaube, man muss die Offenheit immer mitbringen.
Wie ist das zustande gekommen? Also ihr wart generell einfach befreundet und habt beim Pläuschen, beim Kaffee dann wieder eine Idee gehabt? Oder wie ist das zustande gekommen?
Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig sagen. Ich weiß, dass ich ihn gefragt habe, weil ich irgendwo drauf gekommen bin, die dann die Idee geil fand, mir gedacht, boah, mal so ein Tausch wäre cool. Dann bei mir im Unternehmen nachgefragt, bei ein paar Leuten, wie die das so fänden. Alle so, ja super, mach mal, ja, guck mal, wie die das machen. Und genau, dann haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das. Das war sehr, sehr fordernd, so sich eine Woche frei zu schaufeln, auch dem anderen das Vertrauen auszusprechen, so, aber es hatte wirklich, es war eine sehr beeindruckende, spannende Woche für uns.
Aber es war jetzt nicht so, dass du quasi in der einen Woche das ganze Unternehmen hättest gegen die Wand fahren können oder so. Also du hast jetzt nicht die komplette Handlungsgewalt bekommen.
Nee, wir haben operativ gar nicht gearbeitet. Okay. Also wir haben wirklich rein auf der strategischen Ebene uns mit den Mitgründern unterhalten jeweils, dann mit den Mitarbeitern probiert von außen, ohne es zu wissen, wie es strukturiert ist, das Unternehmen, reinzugehen und mal zu probieren, selber die Struktur zu verstehen aus dem, was die Mitarbeiter sagen. Und es gibt ja immer das, was man als Unternehmer, als Führungskraft, als Manager, wie auch immer, als Vorstellung hat von der Struktur und das, was wahrgenommen wird. Das war einfach sehr, 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 sehr spannend und aufschlussreich, da mal so eine Idee zu kriegen, wer sieht sich eigentlich wo, wer sieht wen als wichtige Person im Unternehmen. Ja.
Ja, cooles Tool auf jeden Fall. Macht ihr das jetzt öfter oder hat das dazu geführt, dass ihr sagt, okay, wir fragen nochmal bei anderen Unternehmen vielleicht mal nach, ob die auch mal Bock drauf auf sowas hätten, auf so einen Swap?
Ich glaube, wir machen es jetzt erstmal nicht öfter. Mhm. Also im gleichen Unternehmen würde ich es auch nicht nochmal machen.
Nee, da hast du schon alles gelernt.
Ja, und das ist auch, also ich glaube, dann nach einer Woche hat man sehr gutes Verständnis, kann sehr gutes Feedback geben und danach geht es schon stark in die Details. Ich werde es bestimmt noch mal irgendwann machen, aber jetzt für den Moment ist, glaube ich, gerade gut.
Dann waren wir gerade beim Thema auch Investoren. Das wäre ein guter Übergang, so ein bisschen nochmal über die Finanzierung auch zu sprechen. Also ihr habt euch erstmal eine Weile selbst finanziert, aber hattet sicherlich auch irgendwie das Ziel, das dann irgendwann auch auf eigene Beine stellen zu können. Hast gesagt, ihr habt jetzt irgendwie auch Investoren mit an Bord, die auch fachlich natürlich dann Input geben können und zur Seite stehen mit Ratschlägen. Wo habt ihr dann angefangen, euch dann wirklich finanziell auf die eigenen Beine zu stellen? Habt ihr dann irgendwelchen Finanzierungsprogrammen mitgenommen, irgendwelche Stipendien oder ging das hauptsächlich über Investoren? Oder habt ihr dann mit dem Geschäftsmodell relativ schnell euch auch finanziell nachhaltig aufstellen können?
Ja, ich glaube, wir haben das gleich gemacht, was eigentlich alle so machen. Wir sind in alle Richtungen losgerannt und haben mit jedem gesprochen und probiert rauszufinden, wie man an Geld kommt und haben dann auch sehr, sehr schnell Feedback gehabt so aus dem Markt. Ne? Wir hatten mal eine Veröffentlichung in der Gründerszene und da kamen sofort irgendwie Investoren auf uns zu und so hatten wir sehr, sehr schnell eine relativ große Bandbreite an Investoren, die Interesse hatten und dann hatten wir im Endeffekt auch die Luxussituation, uns so ein bisschen auszusuchen, mit wem wir eigentlich das machen wollen, mit wem nicht. Haben da auch das erste Mal die Erfahrung gesammelt, dass ich hatte unglaublichen Respekt vor Investorengesprächen, oder wir beide.
Mhm. Und wie war das erste Gespräch mit dem ersten Investor? Also was hast du da vorher gedacht? Was ging da in dir vor?
Ja, das Lustige ist ja, wenn man es nicht besser weiß, und das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, dann denkt man irgendwie, man spricht jetzt mit einem Mensch, der in Zukunft absolut wichtig und unersetzlich für dich ist, so, ne? Also jemand, der, wenn du den jetzt überzeugen kannst, dann ist sozusagen die Zukunft gesichert und gerettet und gleichzeitig denkt man, diese Person hat eine unglaublich große Verantwortung und hat dich auch in der Hand danach, denkt man so. Mhm. Und nach diesen ganzen ersten Gesprächen, das ist uns irgendwann hat es bei uns einen Schalter umgelegt, so, und dann kam eigentlich der Gedanke, okay, Investoren sind eigentlich nicht unser Chef, sondern Investoren, so wie wir einen Beitrag zum Unternehmen leisten, indem wir unsere Arbeitskraft reingeben, indem wir die Ideen reinbringen, das alles machen, den Beitrag, den Investor leistet, ist ja der Geld dafür, dass du gewisse Dinge verwirklichen kannst. Und im Zweifel oder viele Investoren geben dir dazu auch noch die Möglichkeit, Wissen zu nutzen. Und das ist aber gar kein, also es ist keinerlei negatives Verhältnis eigentlich, ne? Und ich finde auch, das ist so ein bisschen der Ruf, ist immer, aber Investoren, die wollen dir nur das Geld. So, ja, bestimmt, ist auch ein fairer Deal, aber die geben dir ja auch sehr viel Geld, damit du erstmal deine Idee verwirklichen kannst. Das ist, also wir haben super positive Erfahrungen gemacht, hatten richtig, richtig Spaß auch, mit den Investoren und haben nach wie vor richtig Spaß auch mit den Investoren. Aber das war ein Lernprozess, ne? Am Anfang sind wir mit sehr viel Ehrfurcht in die Gespräche gegangen und jetzt eigentlich mit richtig viel Spaß und Motivation, auch jetzt ein neues Investorengespräch, einfach mit total viel Motivation und Spaß, weil das ja ein gemeinschaftliches Schaffen ist, ne?
Und war das jetzt endlich dann auch notwendig, damit ihr dann auch eine GmbH draus macht?
Die GmbH haben wir in der Tat noch selbst gegründet davor. Dafür haben der Flo und ich jeweils nochmal Privatkredite dann aufgenommen. Dann, um die ersten Gehälter und alles zu zahlen, war es natürlich notwendig.
Okay. Erste Gehälter, wann ging das so los mit den ersten Mitarbeitern? Wahrscheinlich, wenn man irgendwann auch gesagt hat, okay, jetzt wollen wir scalen und aus Rosenheim raus und ein bisschen
also
größer.
Januar kamen die ersten zwei dazu. Das war dann so nach
Januar,
vier
Monaten. Januar 2017.
2017. Okay. Genau.
Also die ersten. Okay, November wart ihr in Rosenheim, November 2016 und dann Januar 2017. Okay.
Januar 2017 haben wir die ersten zwei und dann haben wir eigentlich ziemlich kontinuierlich jeden Monat eine Person eingestellt. Pi mal Daumen bis heute könnte man sagen. Ungefähr jeden Monat eine Person im Schnitt. Genau, da haben wir die ersten Monate, hatten wir diverse Konstellationen, Praktika, Freiberufler, alles Mögliche. Und die erste Festanstellung haben wir dann wirklich erst gemacht, als das Investorengeld auch auf dem Konto war. Das war dann eben im Juli 2017.
Okay. Und da hattet ihr auch schon die GmbH dann in der Zwischenzeit gegründet. Genau. Und alles klar. Und da war auch schon dann der Zeitpunkt, wo ihr das Geschäftsmodell gefunden hattet, was ihr jetzt auch weiterhin noch fahrt?
Genau, also noch nicht in der ganz finalen Form. Damals noch ein One Pricing Fits It All so ungefähr. Price Fits It All und jetzt eben ein bisschen differenzierter.
Mhm. Okay, gut, ja, nur um so ein bisschen was mal von der Zeit her auch zu sortieren, ist das sicherlich ganz hilfreich. Ihr habt jetzt, also ein Ziel bei der Gründung, hatte ich gelesen, war für euch auch die Mitgestaltung einer neuen Arbeitswelt. Und da hätte ich mal direkt die Frage, also was sind so Sachen, die ihr dann bei euch als eigene Chefs sozusagen auch eingeführt habt und wann habt ihr die vor allem auch eingeführt? Also habt ihr es direkt schon von Anfang an klar gesagt, hier, wenn wir da die ersten Mitarbeiter einstellen, dann wollen wir das so und so machen oder was war da so euer Ansatz?
Ja, das war wirklich eines der ersten, also schon in den ersten zwei Wochen haben wir uns damals die Frage gestellt, sollten wir mit Recap mal erfolgreich sein, was auch immer Erfolg heißt, aber sollten wir größer werden? Für was wollen wir eigentlich stehen als Unternehmen? Und das waren eben drei Themen. Das war einmal die auf der ökologischen Seite natürlich diese Ressourcenschutz und Abfallvermeidung, auf der ökonomischen die For-Profit. Wir haben immer gesagt, okay, wir können das auch alles als Sozialverein machen, aber uns ist es wichtig, auch zu beweisen, dass wir unternehmerisch nachhaltige Themen lösen können. Und das dritte war eben auf der sozialen Ebene die Mitgestaltung der neuen Arbeitswelt. Und haben nach wie vor, glaube ich, einen sehr hohen Anspruch daran, Dinge anders zu machen oder zumindest zu hinterfragen, was so der ganz klassische Standard und Status quo ist. Fängt an bei
Was macht ihr? Was sind das so Sachen, die ihr anders macht oder wo ihr sagt, das probieren wir mal irgendwie anders und gucken, wie es funktioniert?
Wir hatten zum Beispiel, am Anfang hatten wir selbstbestimmte Gehälter. Also jeder hat gesagt, was will ich und hat ein Gehalt bekommen. Dann hatten wir, also wir haben nach wie vor, wir haben dieses Gehaltsmodell, natürlich musste sich das weiterentwickeln und das geht in der Größe, in der wir sind, nicht mehr so. Aber wir haben jetzt gerade, nach vielen Iterationen haben wir jetzt gerade einen Gehaltsrat, der demokratisch gewählt ist innerhalb des Unternehmens und das sind einfach die Personen, denen wir vertrauen, dass sie das Thema Gehälter gut lösen. Und die haben jetzt ein Konzept entwickelt, so wie wir eben jetzt Gehälter umsetzen und das Modell, an das wir gerade schon auch glauben, dass ganz gut funktioniert. Immer noch in der Verfeinerung, keine Frage, aber es funktioniert ganz gut. Dann haben wir Themen wie natürlich flexible Arbeitszeiten. So. Also ich glaube, Klassiker für heute junge Unternehmen, das kann man sich auch nicht mehr wirklich anders leisten. Dass wir auch einfach sagen, jeder soll dann arbeiten, wenn er es gerade am besten kann. So Pi mal Daumen. Auch da muss man sagen, je größer wir werden, desto mehr Termine und Strukturen wir haben, desto natürlich wird das System insgesamt ein bisschen stabiler und dadurch nicht mehr ganz so flexibel. Und was wir auch nach wie vor haben, ist, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie man möchte. Also es gibt einfach, wir haben keine festgeschriebenen Urlaubstage. Wichtig ist, jeder muss den gesetzlichen Mindesturlaub natürlich einhalten, also mindestens die 20 Tage nehmen. Aber darüber hinaus ist sozusagen freigestellt, wie viel Urlaub man nehmen möchte. Und das wird auch komplett unterschiedlich genutzt. Also von Personen, die genau 20 Tage nehmen, bis hin zu Personen, die 45 Tage nehmen, so wie es halt jeder für sich braucht, um damit glücklich zu sein. Ich glaube, das sind so die beispielhaftesten Themen. Sonst machen wir ein 360-Grad-Feedback, einmal so durchs ganze Team mit jedem. Verschiedenste Themen, wo wir sagen, wir haben Lust, Dinge anders zu machen.
Mhm. Ich finde das mit dem transparenten Gehalt eigentlich ganz, ganz spannend. Magst du noch mal kurz was zu der Lösung, die ihr jetzt aktuell für euch so ein bisschen gefunden habt, in diesem Gehaltsrat, noch mal kurz was erzählen? Wie groß ist der? Was und wer sitzt da drin? Und wie kommt das vor allem auch so bei den Mitarbeitern irgendwie an? Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant.
Genau, also wir haben einen Gehaltsrat, also wir haben zwei Institutionen sozusagen, würde man sagen, Gehaltsrat und einen Ausschuss. Der Gehaltsrat sind die, die das Modell bestimmt haben, die sich hingesetzt haben, ein paar Tage gebrainstormt haben, so wie können wir faire Gehälter machen. Und die haben dann sind zu einem Modell gekommen, das da heißt, wir haben einen Ausschuss. Im Ausschuss sitzen 5 Personen aus dem gesamten Unternehmen. Und diese 5 Personen haben in dem ersten Prozess auf einer komplett subjektiven Ebene, also jeder für sich selber mal alle Gehälter im Unternehmen bestimmt und gesagt, okay, Person X kriegt das Gehalt. Und dann haben wir diese Vorschläge genommen, alle in einen Topf geschmissen, das Höchste und das Niedrigste rausgestrichen und ein Mittel gebildet. Und so sind wir auf die Gehälter gekommen, erstmal so um eine Grundlage zu schaffen und auch eine Verteilung der Gehälter im Unternehmen. Und jetzt ist es so, dass dieser Ausschuss einfach als Instanz dient, um zu hinterfragen, ob die Gehälter, die vorgeschlagen werden, fair sind, ob die ins Gesamtkonstrukt passen. Und das ist jetzt so, dass wir haben natürlich verschiedene Teams, die haben verschiedene Teamleads. Und die Teamleads stellen jemanden an und sagen, okay, der Person würde ich, keine Ahnung, 4.000 Euro zahlen. Das Gehalt wird dann im Ausschuss eingereicht. Der Ausschuss guckt sich das an, vergleicht das nochmal, diskutiert das und gibt es im Endeffekt frei oder eben nicht. Und das ist jetzt gerade der Weg, wie wir probieren, faire Gehälter umzusetzen. Wir haben uns ganz bewusst gegen eine Objektivierung entschieden, weil wir gesagt haben, jede Form der Objektivierung, also hat die Person einen Master oder einen Bachelor oder eine Ausbildung, haben wir rausgelassen, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir haben Top-Leute, die vielleicht nicht mal eine Ausbildung abgeschlossen haben oder eine Ausbildung haben, aber kein Studium, aber Top-Leute im Entwicklungsbereich, so, es macht einfach gar keinen Sinn, das zu probieren, in Schubladen zu stecken. Und wir haben gesagt, wir müssen auf einer doch subjektiven Ebene entscheiden, ob das fair ist. Und wir glauben, dass gerade 5 Leute aus dem Unternehmen das sehr gut repräsentieren können. Und jemand, der im Ausschuss sitzt, muss mindestens 18 Monate dabei sein bei Recap und dann auch ein Gefühl dafür haben, eben wie wir funktionieren. Und sonst sind alle Gehälter transparent, jeder kann alle Gehälter sehen.
Ach so, das auch noch, okay.
Genau, also alles 100% transparent.
Ja, gut. Und das, was für eine Wirkung hat das bei den Mitarbeitern? Also inwiefern gibt's da Neid, der entsteht oder irgendwie jemand, der auch mal sagt, jetzt wo ich weiß, der verdient so und so viel, würde ich dann vielleicht auch gerne nochmal irgendwie nachverhandeln. Könnte ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch mal eintritt.
Also gar keine Frage. Alles Menschen, der Idealzustand wäre ja, dass wir als Menschen nicht nach links und rechts gucken, sondern auf uns selber und fragen, was brauche ich, um glücklich zu sein. Wir haben immer wieder Personen, die wirklich auch das extrem gut können, die sich einfach auch abschauen, die gucken sich auch diese Gehaltslisten nicht an und sagen einfach, ach, ich habe mein Gehalt, ich bin damit glücklich. Wir haben natürlich auch das Gegenteil. Personen, die sich vergleichen, die sagen, boah, warum verdient die Person mehr als ich? Das Schöne ist, dadurch, dass wir diese Instanz haben, den Ausschuss haben, ist es einfach so, dass wir, die Antwort ist dann, das wurde entschlossen. So, 5 Menschen sind der Meinung, das ist richtig so. 5 Menschen ist eine relativ große repräsentative Masse aus unserem Unternehmen. Wenn die sagen, das ist fair, dann glauben wir daran, dass es fair ist. Und wir haben denen unser Vertrauen ausgesprochen, die sind gewählt. Irgendjemand muss man vertrauen, solche Entscheidungen zu treffen. In unserem Fall ist es der Ausschuss. Wir haben auch die Gehälter von Florian und mir bestimmt. Lustigerweise verdiene ich 17 Euro mehr als Florian. Das, ich weiß nicht, wo das herkam, aber es ist passiert.
17 Euro. Wollten Sie die was gönnen einfach?
Ja, das kam damals wahrscheinlich dadurch, dass halt irgendjemand gesagt hat, okay, vielleicht sieht er bei mir, dass ich ein bisschen mehr verdienen sollte. Und durch dieses Angleichen dann oder dieses Mittelbilden kam dann irgendwie 17 Euro raus. Das ist so. Wir haben es akzeptiert, wir haben es hingenommen.
Also das klingt ja so, dass ihr schon auch viele Sachen wirklich krass anders auch macht und auch immer noch wahrscheinlich daran arbeitet, wie ihr das umsetzt und auch vielleicht auch noch immer noch offen seid, in den nächsten 5 Jahren noch andere Sachen auch irgendwie noch einzubringen bei euch im Unternehmen. Da hätte ich jetzt ein bisschen die Frage, wie oder was ist euer Vorgehen oder vielleicht auch eure Erfahrungen hinsichtlich so alle Mitarbeiter mitzunehmen? Fahrt ihr da mal ein Wochenende irgendwo hin, macht irgendwie ein großes Unternehmensretreat und lasst quasi alle mal brainstormen? Oder was ist da so das, was für euch so funktioniert hat in den letzten Jahren, wo ihr merkt, okay, damit kriegen wir alle irgendwie mitgenommen? Also Transformation ist ja meistens im Unternehmen auch was, wo viel so Konflikte auch entstehen können oder Leute sagen so, nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Also wie kriegt ihr das dahin, dass ihr die eure Mitarbeiter wirklich auch dann bei solchen Organisationsumschwenkungen oder solchen Entscheidungen auch dann wirklich mitnehmt?
Wir haben am Anfang natürlich probiert, einfach durch sehr, sehr viel Kommunikation das zu machen. Irgendwann festgestellt, okay, wir werden die Menschen, wir kriegen gar nicht mehr alle abgeholt. Dann hat sich eine Struktur etabliert. Wir machen jedes Quartal so ein großes Strategie-Meeting, wo wir auch wirklich probieren, nochmal alle zu den wichtigsten Themen abzuholen. Aber ich glaube, die wichtigsten Tools, die halt leider Corona uns natürlich gerade nicht ermöglichen, sind nach wie vor so Events wie wir fahren über eine Woche, ein Wochenende auf eine Hütte. Wir waren letztes Jahr ich glaube, 20 von 21 Personen für 10 Tage in der Toskana. Haben uns dort ein Haus gemietet und dort gearbeitet und einfach gesagt, wir wollen mal von dort aus arbeiten und irgendwie außenrum einfach viel Zeit zusammen verbringen. Und haben auch dafür so ein Tool etabliert, könnte man sagen. Wir nennen das die 3%-Regel. Wir geben alle von unserem festgelegten Gehalt, und das ist auch arbeitsvertraglich wirklich so geregelt, 3% unseres Gehalts gehen in einen Topf, in einen separaten Topf. Und am Ende vom Jahr wird demokratisch darüber entschieden, was mit diesem Gehalt passiert. Mit diesen
Zum Beispiel
3%.
so ein Wochenende in der Toskana.
Ja, oder so 10 Tage Toskana, genau.
Oder
Und
okay.
genau, und das ist aber erstmal ist die demokratische Entscheidung sozusagen, zahlen wir es aus oder investieren wir es? Und wenn wir es investieren, dann sagen wir, es ist vom Team fürs Team. Und da ist es auch so, dass natürlich die mit den höheren Gehältern zahlen ja prozentual mehr ein und die mit den niedrigeren weniger. Und die neu dazugekommen sind in dem Jahr, zahlen gar nichts ein vielleicht. Und wir haben aber gesagt, das ist egal, wir machen bei diesen 3% keinen Unterschied mehr. Wenn wir das investieren, dann investieren wir es also für alle im Team und außer die, die sich's auszahlen lassen wollen. Und kann immer persönliche Gründe geben, sich mal das Geld auszahlen zu lassen, aber es haben jetzt bis jetzt auch immer sehr, sehr viele gesagt, nee, ich gebe das Geld rein und davon machen wir dann halt irgendwas. Ne? Dieses Jahr leider nicht, dieses Jahr haben wir es ausgezahlt, weil einfach uns Corona nicht ermöglicht, was gemeinsam Cooles zu machen. So. Genau.
Das heißt, wenn ihr jetzt in der
Aber
Toskana zum Beispiel da wart, 10 Tage, dann habt ihr da Everyday Work gemacht, aber gleichzeitig, weil ihr dann da halt mal zusammen in einer Hütte wart oder in zwei vielleicht, die direkt nebeneinander stehen, dass ihr dann quasi auch den Raum und die Zeit habt und dann auch bewusst nehmt, um dann organisatorische Sachen mal abzutasten, abzufühlen, durchzudiskutieren und zu brainstormen und einfach so Meinungsbilder auch einzuholen.
genau, Workation im Endeffekt, ja.
Okay, cool. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich habe gesehen, ihr seid auch hier von Kununu und so zum Top-Arbeitgeber nominiert worden oder ausgezeichnet oder wie auch immer, ich weiß gar nicht.
Bestätigt uns hoffentlich in dem, was wir tun. Und für uns stehen die Menschen im Mittelpunkt vom Unternehmen. Und wir probieren auch einfach, also klar, es ist eine super coole Auszeichnung, freut uns total. Und wir wollen auch weiter daran bleiben, Top-Arbeitgeber zu bleiben. Und ja, und gleichzeitig merken wir natürlich, dass wir mit dem Wachstum verändern sich viele Dinge. Und das ist mit 20 Leuten ist vieles einfacher als mit 45, 50 Leuten. Das organisiert sich einfach anders. Nichtsdestotrotz haben wir den Anspruch, auch das Unternehmen, das größer wird, weiterhin auf einem Standard zu halten, der einfach für die Unternehmensgröße uns zu einem sehr guten Arbeitgeber macht.
Wie groß seid ihr jetzt, wenn ich mal fragen darf, also mitarbeitertechnisch?
Jetzt gerade sind es 43, nächste Woche sind es 48.
Okay.
Und gucken wir mal, was die nächsten Wochen noch so passiert. Aber also um die 60 rum bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ist gerade der Plan.
Okay, das ist ja nochmal ein ordentlicher Sprung. Hängt sicherlich wahrscheinlich auch mit dem neuen Produkt oder Projekt zusammen, Rebowl. Würde ich auch ganz gerne nochmal einen Schwenk zu machen. Einfach, weil es darum geht, eine neue Idee und wie fängt man sowas an? Also ihr habt ja lange dann euer Kernprodukt gehabt, ne, Recap und Coffee to Go Becher. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt auch gesagt habt, okay, wir fangen jetzt an, da nochmal ganz vorne auch nochmal mit dem Prozess anzufangen, hinsichtlich ja Hersteller finden und Feedback sammeln und dann die perfekte Bowl letztendlich auch für dieses Pfandsystem zu kreieren. Also wie ist es dazu gekommen und wie seid ihr dann da rangegangen, dass ihr das dann irgendwie auch angefangen habt und umgesetzt habt?
Ja, ich glaube, es ist für uns ein sehr spannender und schmerzhafter Prozess gewesen. Wir haben einen Investor, der immer gesagt hat, Jungs, überlegt euch gut, ob ihr nicht einfach nur ein Produkt machen wollt. Und es liegt so auf der Hand zu denken, es wäre unglaublich einfach so ein zweites Produkt dazu zu nehmen, was genauso funktioniert. Fakt ist, es ist super komplex. Es ist extrem kompliziert. Und zwar in allen Bereichen, von der Kommunikation bis zum Finanzen. Es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, ein zweites Produkt mit auf den Markt zu bringen. Und wir haben extrem viel gelernt zum letzten Jahr, was man alles falsch machen kann. Ich glaube, mittlerweile sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg angekommen, haben jetzt alles so in den Bahnen, dass es funktioniert und dass wir auch jetzt wachsen können. Aber es war ein langer Prozess und wir haben viele, viele Fehler gemacht, die uns hoffentlich in Zukunft nicht mehr passieren. Aber ja, und sonst, ich meine, wie sind wir da drauf gekommen? Der Müllberg ist offensichtlich. den man draußen sieht. Muss an jedem Papier kommen, an dem man vorbeigeht, sieht man diese die Einwegverpackung für Essen auch, neben dem Kaffeebecher. Und für uns war immer das oberste Ziel, möglichst viel Müll zu vermeiden und sich der Essensverpackung zu versperren und nur um den Kaffeebecher zu kümmern, war nicht unsere Intention. Und wir wollen Einweg abschaffen, das ist unser großes Ziel und dazu gehört das auch.
Da hilft es dann wahrscheinlich sicherlich auch, oder vielleicht seid ihr da auch noch irgendwie auch dann involviert, wenn man dann irgendwie auch vielleicht von der Politik da mal Unterstützung bekommt. Es gibt ja so ein paar Sachen, die irgendwie auch schon mal abgeschafft worden sind oder abgeschafft werden sollen. Strohhalme zum Beispiel oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie der Stand da bei Einwegbechern, Coffee-to-go-Bechern ist oder auch bei den Einwegschalen, Styroporschalen, die es dann gibt, wenn man sich was zu essen holt. Ist ja sicherlich dann, war es früher so, dass dann hieß, okay, was ist eigentlich die Alternative? Ihr arbeitet jetzt gerade da an der Alternative und zeigt, dass es eine Alternative gibt. Wie sieht es da aus hinsichtlich der Zukunft? Meinst du, dass es möglich, dass das irgendwann auch politisch einfach verboten werden kann?
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Es ist in der Tat so,
Ja.
dass am Freitag, also vor 4, 5 Tagen, unsere liebe Umweltministerin einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, in dem eine Mehrwegpflicht für Gastronomen enthalten ist. Sprich, alle Gastronomiebetriebe, die mehr als 3 Mitarbeiter haben und ich glaube über 50 Quadratmeter Fläche, bin mir nicht ganz genau sicher über die genauen Eckdaten, aber auf alle Fälle eine sehr große Gruppe der Gastronomie soll verpflichtet werden, Mehrweg anzubieten. Ab 2021 Sommer oder 2022,
Okay, das ist ja
also
schon
auch
sehr
sehr
bald
zeitnah.
auch.
Genau. Und was uns sehr, sehr gefreut hat, ist, dass wir als Beispiel in einer Fußnote im Gesetzentwurf sind wir sozusagen enthalten, als Beispiel für eine mögliche Lösung, die ja Mehrweg schon gibt. Und ich glaube, das ist auch echt was, wo wir auch wirklich so drauf stolz sind. Und es fällt irgendwie immer schwer zu sagen, dass man auf etwas stolz ist. Aber wenn man sich mal die Minute nimmt und von außen drauf guckt, wir haben vor 4 Jahren angefangen, da gab es dieses Thema Mehrweg in der Politik praktisch nicht. Also es war einfach noch nicht da. Und seitdem hat sich so viel entwickelt und wir hatten auch viel Kontakt zur Politik und jetzt auf einmal kommt so ein Gesetzentwurf, der einfach sagt, hey, es gibt Alternativen, es gibt keinen Grund mehr, dass ihr mehr Einweg anbietet. Er zeigt uns, dass wir echt auch was bewegen konnten auf der Ebene. Und es gibt andere Systeme, es gibt auch viele gute Systeme und das ist am Ende ist es ja, das ist das Schöne am Sozialunternehmertum, ist eigentlich egal, wer sich durchsetzt. Wichtig ist, dass sich einer durchsetzt, denn dann ist das Problem gelöst.
Oder dass
Und
sich viele einfach auch durchsetzen, das ist ja auch eine Möglichkeit.
genau, ist natürlich bei Pfandsystemen immer schwierig.
Ja, klar.
Pfandsysteme müssen möglichst weit verbreitet sein und eine gewisse Art und Weise eine Monopolstruktur haben. Für andere Produkte ist es nicht so wichtig. Im Pfandsystem ist es natürlich am besten, wenn ich überall den gleichen Becher und die gleiche Bowle habe. Möchtest du convenient wie Einweg haben? Ne? Ich möchte mich nicht lange damit beschäftigen. Und
Ja,
dann ist es
wäre
besser.
sinnvoll, wenn es nicht 10 Anbieter gibt und dann kann ich das eine bei dem Asiaten nicht mehr abgeben, wo ich auch Italiener bin, muss ich das andere irgendwie mitnehmen. Meinst du,
Genau.
da ist es auch so, dass es letztendlich dann darauf hinauslaufen wird, dass man sich irgendwie, ich sag mal, zusammentut, wie es zum Beispiel bei der Carsharing irgendwie auch passiert ist, oder ja auch dann bei euch mit Recap, mit den Kollegen aus Berlin, wo ihr einfach dann fusioniert seid. Meinst du, das ist quasi absehbar, dass das irgendwann theoretisch auch irgendwie passieren muss, damit es irgendwie sinnvoll auch vorangeht?
Ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Das eine Szenario ist der klassische Flixbus-Wettkampfrennen, der schnellste gewinnt. Einer setzt sich durch. Eigentlich gibt es drei Szenarien. Einer setzt sich durch, die anderen gehen irgendwie unter. Das zweite Szenario, man geht wirklich zusammen. Das kann aber sehr schwierig sein, weil die Systeme sehr unterschiedlich aufgesetzt sind vielleicht. Und das dritte ist so ein bisschen, wie wir es auch im Flaschenpfand haben, dass sich so eine zentrale Pooling-Gesellschaft auch bildet. Also, dass es vielleicht am Ende einen gibt, der die verschiedenen Systeme verwaltet und dadurch trotzdem sozusagen alle miteinander vereint. Ja, und ich kann jetzt ja auch meine Flaschen in jedem Supermarkt sozusagen zurückgeben und die werden dann halt eben sortiert, gereinigt etc. wieder zu den entsprechenden Getränkeabfüllern wieder zugestellt. Und also es kann schon sein, dass es auch in so eine Richtung geht, aber gerade sind wir davon noch weit entfernt und gerade ist der Wettbewerb auch extrem wichtig, damit das Thema schnell gelöst ist. Also je mehr Wettbewerb wir haben, desto schneller sind wir alle als Unternehmen und desto schneller ist ein Weg weg.
Das ist das schöne große Ziel auf jeden Fall. Da hätte ich nochmal so ein bisschen die Frage, was dich persönlich antreibt. Also was ist so für dich persönlich das, was dich morgen aus dem Bett steigen lässt und sagt, okay, ich habe jetzt ein Lächeln auf den Lippen und ich freue mich irgendwie auf den Tag. Und das, was dich tagtäglich irgendwie auch motiviert. Weil
Ich
ich kann
glaube,
mir
die
vorstellen, das
Antwort.
ist auch manchmal schwierig.
Ja, absolut.
und
Ich hatte durchaus auch Phasen, in denen ich nicht gerne aufgestanden bin Und auch eine Phase, in der ich mal ein paar Monate aussetzen musste. Und ich glaube, für mich ist die Antwort die gleiche wie für so viele. Für mich ist das Team sehr, sehr wichtig. Also ich arbeite unglaublich gerne in dem Team, in dem wir arbeiten. Ich mag die Menschen, ich arbeite unglaublich gerne mit denen zusammen und das motiviert mich erstmal so im Alltag. Das, warum ich morgens lächelnd aufstehe. Was mich generell motiviert, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine natürlich mit unternehmerischem Handeln was zu verändern. Ich finde es einfach irgendwie, ich finde es cool, ich finde es geil, sozusagen mit einem Unternehmen ein Problem zu lösen. Und zwar ein Problem zu lösen, was auch wirklich ein Nachhaltigkeitsproblem löst in dem Fall. Finde ich schön. Das motiviert mich irgendwie vom Grundgedanken her. Ich finde das für mich persönlich zutreffender als ein Verein oder irgendeine andere Form. Und also das finde ich super. Und das Letzte ist eigentlich, dass wir sind ja so aus dieser Generation Y. Und ich finde, ich habe das schon immer so ein bisschen zwischen Feststellung und Angriff, also irgendwo auch ein bisschen als Angriff empfunden. Dieses Generation Y so stellt viele Fragen. Und wir haben ja den Luxus, gerade jetzt in Deutschland, unsere Generation und auch die Blase natürlich, in der wir uns bewegen. Aber wir sind aufgewachsen und eigentlich das Einzige, womit wir uns die ganze Zeit selbst beschäftigen, ist unsere Selbstverwirklichung. Wir müssen uns nicht um diese Basic Needs kümmern, ne? Wir haben zu essen, wir sind gesund und so. Also es gibt einfach sehr viele Themen, um die wir uns nicht kümmern müssen. Stabiles System um uns rum. Und wir beschäftigen uns durchgehend mit dieser Frage, why, weil wir uns eben mit dieser Selbstverwirklichung beschäftigen. Und ich habe irgendwie den Reiz darin gefunden zu sagen, hey, wenn wir eine blöde Frage stellen, nämlich warum, dann sollten wir auch eine Antwort liefern. Und für uns ist die Antwort, wir sind jetzt gerade in diesem Moment die Generation, die einen unglaublichen Hebel hat für das, was wir verändern können. Wir sind irgendwie frisch aus dem Studium, wir haben also ein paar Jahre Berufserfahrung. Die meisten von uns, jetzt bei uns im Unternehmen, haben noch keine Familie. Also wir sind so in diesem extrem schaffenden Alter, in dem unser Hebel einfach wirklich groß ist. Wir haben viel Zeit, wir haben die Energie, wir können was bewegen. Das wird sich verändern. Wir werden alle also zumindest die jetzt mit uns arbeiten, werden in 10, 15 Jahren alle mit Familien dastehen und Co. Und dann wird auch dieser Fokus wieder ein bisschen sich verändern. Und das darf es auch, weil natürlich dann eine neue Generation kommt irgendwie. Aber für den Moment jetzt habe ich einfach das Gefühl, wir können es tun und wir sollten es tun. Und dann, das motiviert mich. Das motiviert mich einfach auf diese Frage, warum auch eine Antwort zu liefern und zu sagen, ja, dann lasst es uns halt machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man seine Zeit sinnvoll einsetzt und da auch rechtzeitig dann immer regelmäßig vielleicht auch reflektiert, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Und gegebenenfalls nachjustiert. Ist ja hier der Podcast Kaltes Wasser. Rückblickend auf diese 4 Jahre, was war so für dich der Sprung ins kälteste Wasser? Oder ja, vielleicht gab es den auch nicht und das war irgendwie so ein langsamer, schleichender Prozess und du bist eher so Stück für Stück in den See gestiefelt, bis irgendwann vielleicht dann der Punkt kommt, wenn man so bei der Bauchgegend ist, da muss man ja doch irgendwie dann sagen, okay, jetzt springe ich mal richtig rein, damit ich dann auch wirklich reingehe. Gab es so einen Sprung für dich, wo du sagst, okay, das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet und da brauchte ich auch vielleicht ein bisschen noch einen Schub oder sowas?
Ja, ich glaube, ich bin nicht gesprungen, ich glaube, ich wurde geschubst.
Okay.
Für mich
Von wem?
war kaltes Wasser definitiv Burnout. So, bin einfach super klassisch wie so viele andere Gründer auch Vollgas ins Burnout gerannt und hab's nicht kommen sehen, hab's auch nicht gespürt. Hätte wetten können, dass ich das im Griff habe, hätte auch wetten können, dass ich mich so gut kenne, dass mir das nicht passiert. Und war davon sehr, sehr überrascht, mit was für einer Wucht es zugeschlagen hat und wie es mich echt ausgenockt hat. Und ich bin von einem auf den anderen Tag, beziehungsweise eigentlich von einer Minute in die andere, bin ich aus dem Unternehmen raus und habe gesagt, tschüss, ihr seht mich in ein paar Monaten. Das war ziemlich kaltes Wasser. Es war sehr unangenehm.
Ja.
Rückwirkend betrachtet, halb so schlimm rückwirkend betrachtet, aber wichtig.
Ja, wie hast du das dann für dich festgestellt, dass du dann irgendwann gemerkt hast, oh fuck, ich habe einen Burnout? Weil ich persönlich, ich kann es jetzt zum Beispiel, wie du auch gerade gesagt hast, es ist schwer, dass man das irgendwie kommen sieht, glaube ich. Ich würde es jetzt bei mir auch nicht irgendwie kommen sehen und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass man irgendwann, dass du dann sagst, okay, warte mal, Burnout. Also wie hast du es für dich irgendwie festgestellt und dann auch bemerkt, dass du dann sagst, okay, ich muss jetzt hier mal die Reißleine ziehen?
Ich glaube, ich habe es darüber gemerkt, dass, oder was heißt, ich habe es darüber gemerkt. Also es gab keinen, ich habe es gemerkt, sondern ich konnte einfach, es ging wirklich nicht mehr. Ich bin ins Büro gegangen, ich stand da, ich habe angefangen zu heulen und ich konnte zwei und zwei nicht mehr zusammenzählen. So, das war im Endeffekt
Krass.
das Fazit. Ich habe ein paar Tage konnte ich keinen klaren Gedanken fassen und habe mich immer zwischen Emotionsausbrüchen und erschöpfendem Rumsitzen und durch die Gegend gucken irgendwie hin und her gehangelt. Hab da einfach ein paar Tage gebraucht, um wieder klarzukommen. Ich meine, Burnout ist ja immer so eine Definitionsfrage. Das ist ja nicht, dass man, also ich habe jetzt keine Diagnose im Endeffekt sozusagen.
Ja.
dieses
Aber du
gar
hast es
nicht mehr arbeiten.
körperlich gemerkt in Form von so Erschöpfung.
Ich habe es vor allem gemerkt emotional, einfach dieses total aufgelöst sein, dieses nicht mehr in klaren Gedanken fassen. Also ich würde jetzt sagen, im Alltag muss ich regelmäßig sehr klare Gedanken fassen und Entscheidungen treffen. Das war wirklich so, dass mir sowas wie 2 plus 2 sehr schwer gefallen ist, weil
Okay.
sich die Gedanken so verlaufen haben in dem Moment. Begleitet von Depressionen, die ich davor auch noch nie hatte, die mich einfach sehr nachdenklich gemacht haben. So, dass man das erste Mal bei strahlendem Sonnenschein mit der Freundin spazieren geht und es ist einem zum Heulen. Ich kannte das so nicht, und es war eine sehr intensive und unangenehme Erfahrung.
Ja.
Und ich habe aber extrem viel daraus gelernt, auch extrem viel daraus gelernt, wie es Menschen geht, die unter Depressionen oder ähnlichem leiden. Es hat sich bei mir, ich habe schon mir auch professionelle Hilfe gesucht, aber es hat sich bei mir auch relativ zügig wieder eingependelt und ich konnte so meine langsamen Schritte zurück machen. Aber ja, das war super unangenehm.
Was hat dir am meisten geholfen dann, einfach die Zeit zu haben und sich über die Dinge Gedanken zu machen, die sonst im Alltag einfach zu kurz gekommen sind?
Ich weiß gar nicht, ob es im Alltag zu kurz gekommen ist, ob man das so sagen kann. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, für so eine akute Überforderung. Und das ist einerseits natürlich unendlich viel Arbeit und wenig Urlaub und andererseits aber auch einfach natürlich private Dinge, die vielleicht mal nicht ganz rund laufen und so ein Gesamtkonstrukt, was dann sozusagen in sich erstmal zusammenstürzt. Und was hat mir geholfen, dass das, was am schwierigsten ist, ist zuzulassen. Ich glaube, ich habe einfach auch ein paar Wochen und Monate gebraucht, sozusagen zu akzeptieren, dass ich eine Grenze habe und eine Grenze, die ich auch nicht selbst kontrollieren kann. Also es gibt Menschen, die können 20 Jahre auf dem Niveau arbeiten, es gibt Menschen, die können gar nicht irgendwie auf dem zumindest quantitativen Level arbeiten von der Arbeitszeit. Aber für mich war es einfach so, nach 3 Jahren war bei mir so ein Cut und den konnte ich einfach nicht beeinflussen, hatte ich das Gefühl. Aber ich habe viel daraus gelernt, ne? Zum Thema wann Arbeitszeiten, zum Thema auch selbst auf mich hören. Wie geht's mir? Ich hatte neulich eine Situation, stand ich an der Kaffeemaschine und habe mich selbst gefragt, wie geht's mir eigentlich? Und in dem Moment habe ich dann angefangen zu reflektieren und habe mir gedacht, boah, ich glaube nicht, dass ich mir diese Frage früher wirklich mal gestellt habe, dass ich wirklich untertags mich mal gefragt habe, wie geht's mir eigentlich? Sondern es ging mir halt immer gut und ich habe halt mein Ding gemacht. Und ja, und so war es eine sehr, sehr gute und zugleich schmerzhafte Erfahrung.
Wie hast du jetzt oder wie stellst du sicher, dass du nicht nochmal in so eine Wand läufst?
Ich glaube, ich kenne mich besser als davor jetzt. Ich würde das nie wieder ausschließen. Ich würde nie wieder im Leben sagen, so, ey, das passiert mir nicht nochmal. Aber ich glaube auch, ich habe auch, man muss dazu sagen, es gibt Menschen, oder es gibt ja viele, die den Burnout haben oder ähnliches, die wirklich ein Jahr lang oder so komplett ausgenockt sind und nicht arbeiten können oder länger. Und ich hatte echt verhältnismäßig Glück, glaube ich, dass es mich verhältnismäßig früh auch intensiv zerlegt hat und bin einfach sehr viel, viel bewusster geworden. Bin viel bewusster geworden und glaube, dass ich es besser spüre. Dennoch würde ich einfach auch nicht sagen, das passiert nie, nie wieder. Vielleicht würde ich in Zukunft aber auch anders damit umgehen können. Also für mich war auch gerade so dieser Depressionsteil davon einfach eine Erfahrung, die ich erstmal machen musste, das erstmal zu akzeptieren, dass es Tage gibt, an denen ich aufstehe und mir geht es nicht gut. Damit konnte ich irgendwie davor nicht umgehen. Denn jetzt kann ich damit sehr gut umgehen und das macht mir auch keine Angst mehr. Beziehungsweise kommt jetzt auch eigentlich nicht mehr, aber es würde mir auch, glaube ich, nicht mehr so viel Angst machen. Das war einfach so ein Zustand, den ich nicht kannte. Und wie so oft im Leben, wenn man was nicht kennt, macht's Angst. Und deswegen, ja, ich achte darauf, viel Ausgleich drin zu haben, mehr zu delegieren. Das gehört
Also,
bestimmt auch
okay.
dazu.
Ja, nur den Sport, den kann man nicht delegieren.
Das ist leider. Weil ich mache eigentlich super gern Sport, aber das wäre natürlich trotzdem praktisch, ja.
Ich würde zum Schluss nochmal einmal vielleicht fragen, auf der Homepage von euch, Recap, stellt ihr auch jetzt einen Mitarbeiter so vor. Unter deinem Bild steht ein Zitat, keine Schneeflocke in der Lawine fühlt sich verantwortlich, so ein bisschen bezogen auf die Schwierigkeiten beim Aufbau eines Sozialunternehmens. Was ist für dich vielleicht noch ein Tipp, den du ja angehenden Gründern oder Menschen mit einer Idee irgendwie auf den Weg geben kannst? Was hilft, in dieser Lawine nicht unterzugehen letztendlich?
Also es spielt ja ein bisschen darauf an, dass wir halt alle so, ne, dieses klassische, ich kann nichts dagegen tun, dass wir globale Erwärmung haben. Fakt ist, jede Schneeflocke kann auch verantwortlich für eine Lawine sein, ne? Lawine kann ja auch was Positives sein. Oder vielleicht eine Lawine nicht, aber die Bewegung einer Lawine, diese Massenbewegung kann was Positives sein. Und ich glaube wirklich, also Greta hat es ja gezeigt, ne, im letzten Jahr mit Fridays for
Bestes
Future.
Beispiel.
Genau, eine Schneeflocke und sowas von der Lawine ausgelöst. Und ich glaube, dem können und sollten wir uns alle bewusst sein, dass jeder, der gerade sagt, naja, und ja, Nachhaltigkeit ist ja schon wichtig, aber kann ich ja nichts für tun, doch kannst du schon, durch den Job, der was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, man kann sich ja bewusst aussuchen, wofür man die Energie im Leben einsetzt. Für viele, warum, also gesellschaftlich sind wir leider so erzogen, dass Geld eine sehr große Rolle spielt und deswegen wählen viele auch den Weg des geringsten Widerstands und des meisten Geldes. Ich persönlich glaube nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise glücklich macht. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt glücklicher bin als Student mit irgendwie einem Fünftel vom Geld oder so, keine Ahnung. Deswegen, jeder von uns kann eine bewusste Entscheidung treffen, diese Bewegung, das Thema Nachhaltigkeit oder zumindest was Sinnvolles, muss ja nicht mal ökologische Nachhaltigkeit sein, es kann was Soziales sein, es kann was auch immer, aber wir alle haben die Chance, was besser zu machen. Und jeder, der es nicht macht, befindet sich meiner Meinung nach so ein bisschen auf dem Ausredeweg, weil es halt bequemer ist, so, ja, toll, aber wir haben halt auch eine Gesamtverantwortung für uns als Gesellschaft, als Welt, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder und dem müssen wir uns bewusst sein. Und das ist nicht super leicht, ne? Es ist gar nicht einfach, immer alles richtig zu machen. Und das, ich glaube, es kann auch keiner erwarten, dass jeder alles richtig macht. Aber man kann erwarten, dass man sein Bestes darin gibt, Dinge richtig zu machen. Und mit ein bisschen gesundem Menschenverstand kann man schon zwischen richtig und falsch doch ein Stück weit unterscheiden, ne? Setze ich meine Energie ein, dafür weitere Verbrennermotoren zu bauen, dann muss ich mir halt die Frage stellen, ob das die Zukunft ist.
Ja, und mittlerweile gibt's ja auch wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die, ich sag mal, was Sinnvolles machen in Richtung Nachhaltigkeit oder auch im sozialen Unternehmertum unterwegs sind. Hab gehört, da gibt's ein Unternehmen in München, die stellen jetzt auch nochmal in den nächsten 2 Monaten 15 Leute ein, eventuell. Da gibt's ein paar Stellen auch. Man munkelt, die haben was mit Kaffee zu tun und ja, die haben ambitioniertes Ziel, 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher, die in Deutschland alleine im Jahr anfallen, das einfach zu reduzieren und ein Teil der Lösung zu sein.
Abzuschaffen, nicht zu reduzieren. Loszuwerden,
wegzuschaffen, loszuwerden, komplett, okay. Ja, dementsprechend freue ich mich, dass aus deinem Plan, Pilot zu werden, dann doch nichts geworden ist. Und du dann auch Florian kennengelernt hast und ihr ja diese Alternative zum Einwegbecher aufgebaut habt und auch immer noch dabei seid, kräftig. Wie viel Kaffee seid ihr jetzt? Ich glaube, um die 3.000 oder sowas, ne? Partner habt ihr aktuell. 5.200, okay. Also sehr stark am Wachsen. Aber da gibt's natürlich noch unzählige Cafés und auch Restaurants in Deutschland und auch weltweit. Also da ist noch, ihr seid schon sehr weit gekommen, aber habt auch noch, glaube ich, Arbeit vor euch und euch wird in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht langweilig. Auch wenn sicherlich wahrscheinlich euer Ziel ist, dass ihr irgendwann als Unternehmen obsolet seid, weil es einfach kein Einwegplastik mehr gibt. Aber Probleme in die Richtung gibt es da, glaube ich, noch genug, leider. Von daher gut, dass es Leute wie euch gibt, die da aktiv sind und das versuchen auch unternehmerisch nachhaltig dann auch zu lösen und auch langfristig da was aufzubauen, was funktioniert. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz Hinweis an die Leute, die sagen, ich würde gerne mal interessieren, was ihr so macht. Wo kann man noch ein bisschen mehr über euch erfahren? Wo kann man mit euch oder auch vor allem mit dir in Kontakt treten?
www.recap.de oder www.rebowl.de. Wir haben einen Blog auch, in dem wir regelmäßig über uns schreiben, wo man alles nachlesen kann. Und sonst natürlich die normalen Kontaktkanäle, die es überall gibt. E-Mail, Telefon und Co. findet man alles auf der Webseite.
Alles klar. Werde ich alles auch nochmal verlinken in den Shownotes. Dann kommt ihr da ganz einfach und ganz schnell hin, falls ihr da nochmal irgendwie in Kontakt treten wollt. Dann da bedanke ich dir für dieses Gespräch und daran, dass du uns ein bisschen noch mehr Einblicke in die Reise von Recap gegeben hast und wünsche euch da weiterhin auch alles Gute.
Ich danke dir. Dir auch weiterhin alles Gute. Und an alle da draußen, wenn ihr einen Kaffee um die Ecke habt, einmal nachfragen, ob sie schon Recap haben. Oder Rebowl.
Ja, genau. Also ihr hört es, direkter Appell nochmal, in den Cafés oder in den Restaurants, wo ihr dann Einweg Plastik in die Hand bekommt, einfach mal nachfragen. Nachfrage ergibt sich dann auch irgendwann. Also Power of the Consumer ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Absolut. Vielen Dank dir, Tilman.
Dankeschön. Das war's wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Vielen Dank fürs Zuhören. Jeden zweiten Dienstag gibt es hier Geschichten und Interviews wie diese. Von daher folgt gerne dem Podcast, wenn euch sowas interessiert. Gebt mir auch gerne Vorschläge, wen ihr hier auch gerne meinen Podcast hören wollt. Feedback immer gerne über Speakpipe oder auch Instagram dalassen. folgt dem Podcast gerne, wenn euch Geschichten wie diese inspirieren oder auch interessieren, ihr mehr davon hören wollt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Geht, wie gesagt, mal bei eurem Café um die Ecke, beim nächsten Café, mal mit offenen Augen rein. Schaut mal und fragt mal nach, ob die auch Recap haben als nachhaltige Alternative für den schnellen Kaffee zwischendurch. Alles zu Recap findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.